Gut, ich habe für mich so als Überschrift geschrieben, aber das Evangelium vom Reich Gottes. Das Evangelium vom Reich Gottes. Und ich habe es vorhin im Vorgebet schon gesagt, was mich, wo ich leide dran. Ich habe zunehmend den Eindruck, dass wir das Evangelium verstehen als Lebensoptimierungstherapie. So einfach, Jesus, hilf mir, dass ich einen Mann finde. Hilf mir, das ist ja alles berechtigte Bitten, oder? Dass ich eine Frau finde, dass unsere Ehe besser geht. Wir haben bei uns jetzt auch gerade in der Gemeinde ein Paarseminar, oder? Das ist wichtig, natürlich, und hilf uns bei der Erziehung und vor allem bei den Finanzen brauchen wir deine Hilfe. Und überhaupt, das solltest du uns ja vor jedem Übel bewahren, dass wir es einfach rundum gut haben. So, ist ein bisschen, die versteht mich. Also mit der Zeit werden das merken, manchmal bin ich ein bisschen, wie sagt man das, sarkastisch, so ein bisschen provokativ. Und Jesus ist gekommen und sagt, ich bringe das Evangelium vom Reich von Gott. Und wenn wir die Bibel lesen, jedes Mal, wenn ich Texte lese, wo man kann sagen, das ist Originalton Jesus, oder es gibt so Bergpredigt, wo er redet, wo O-Ton ist, wo man nicht sagt, er hat dann das oder das gemacht, sondern wo er selber redet. Dann stelle ich mir vor, jetzt redet der König von allen Königen. Jetzt geht es um die Königsherrschaft. Jetzt geht es nicht darum, dass mein Leben noch ein bisschen besser wird, sondern jetzt sagt er mir etwas, was existenziell wichtig ist, für das ich das Reich von Gott verstehe. Und dann bin ich erklüpft. Bei mir in der Lutherbibel ist es so, dass, und das wird bei euch in eurer Bibel nicht viel anders sein, dass viele Texte haben so eine Überschrift, zum Beispiel über den Fischzug des Petrus, auf den Text gehe ich ein bisschen ein, Lukas 5, und da hast du ja schon in der Sonntagsschule hat man die Geschichte gehört, und dann ist das drinnen, und das ist ein mega Wunder, oder? Das Fischzug von Petrus, und wenn wir das mit dieser Brille anfangen lesen, dass es um das Evangelium vom Reich geht, merken wir plötzlich, mit diesem Titel wird ganz vieles eigentlich wie unter dem Deckel gehalten. Es geht um eine ganz andere Dimension. Und das ist mein Anliegen, unser Gemeinsames für uns alle, dass wir wie aber vielleicht braucht es wirklich ein Rebooting, oder? Also, dass wir unsere Festplatten wenigstens völlig leeren und Gott wie das Evangelium vom Reich in uns hinein kann schreiben. Dass wir wie einfach verstehen, um was das eigentlich geht. Die müssen wir nicht letztlich verstehen. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir eher nach Gottes Plan leben, gell? Und unsere Kinder ziehen und Gott fragen, wie hast du dir das vorgestellt? Aber es ist eine andere Dimension, wenn es darum geht, dass wir sagen, wir wollen miteinander unterwegs sein, dass es eine Offenbarung vom Reich ist, als wenn wir sagen, wir wollen es einfach gut haben. Verstehst du? Das ist ein Grund anderes. Wir sind lebendige Briefe. Durch uns soll der Vater offenbart werden. Die Welt soll an uns erkennen, wer Jesus ist und wer der Vater ist. Das ist ganz etwas anderes. Gut, einfach so. Zur Grundlinie, der Grundidee heute Abend habe ich übertitelt mit als verrückte Leben. Wir sind verrückt, Verrückte. Die werden es dann verstehen. Morgen fahre ich dann weiter mit, das geht darum, mit Dimension vom Reich Gottes einzutauchen. Und dann noch einen dritten Teil. Das ist so ein Frageausruf. Isaac, Ismael, Original oder Kopie. So, das ist, und das passt alles zusammen. Ich hoffe, ihr merkt ihr das, dass es einen Zusammenhang hat. Sonst ist mir nicht ganz alles gelungen. Ich liebe Witze. Und ich möchte, der passt wunderbar zum Thema. Und die Witz bringen. Bei einer Evangelisationsversammlung forderte während des Aufrufs zur Entscheidung der Redner alle anwesenden Christen auf, ihren Nachbarn jetzt ein Zeugnis zu sagen. Ein kleiner Junge wandte sich dem Gentleman zu, der neben ihm stand. Mister, kennst du Jesus als deinen persönlichen Heiland? Fragt der Geo Dama. Der Mann blickte zu dem Knirps herunter und sagte herablassend, ich bin ein Pastor. In aller Unschuld entgegnete der Junge, Mister, egal was du getan hast, Gott will dich auf jeden Fall retten. So. Ich finde das so mega schön. Und der hat so etwas Wahres an sich. Weißt du, natürlich ist uns allen klar, oder wir gehen davon aus, dass der Pastor doch längstens errettet ist. Aber wir hocken doch oft auch da, oder wir lesen die Bibel und dann merken wir, das kenne ich, oder? Weißt du, ich bin errettet, oder? Ich bin Pastor. So, ich bin Hauskreisleiter oder Hauskirchenleiter oder in meinem prophetischen Team. Und dann ist der Naiv, der Gil, oder, der sagt, hey, gleich, egal was du getan hast. Weißt? Und wie, dass wir wirklich das reinkommen, eben in das Kindliche hineingehen, wieder die Lernbereitschaft haben. Versteht ihr, was ich meine? Also, einfach, wenn ich lese die Bibel, ich bin absolut begeistert vom Johannes-Evangelium. Das ist das Evangelium, das ich gerne wieder lese. Der Römerbrief fasziniert mich, Paulusbriefe faszinieren mich. Manchmal schlage ich das auf und habe den Eindruck, das habe ich noch gar nie gelesen. Weißt du, das, was jetzt da steht, oder? Ich habe es irgendwie noch nie gefasst. Und das brauchen wir, dass wir die Wachheit haben, weißt, dass wir sagen, hey du, und noch einmal, hey, weißt, erzähl mir die Geschichte noch einmal. Und das ist ja, wer Kind hat, weiss das, oh, ich darf da nichts machen, so, ich spiele gerne, ich muss das auch sein. weißt, da kannst du doch Geschichten gerne wieder erzählen, oder? So, der Kind, weißt, eine Geschichte, die Geschichte, die sie schon 10-mal gehört, schon 20-mal, und dann, hey Mutti, erzählst du mir, oder hey Vati, erzählst du mir die nochmal. Und das finde ich so schön. Und das ist kindlicher Glauben. Wenn wir sagen, so jetzt Vater, weißt, jetzt erzähl mir die Geschichte noch einmal, von dem, wo der Petrus und so, ist so mega, und ich will es dann schnallen diesmal, gell? Weißt, was da passiert ist, und so die ganze Spannung, die drinnen ist, voll mitbekommen. Ich will verstehen, was du mir willst sagen, und vielleicht habe ich noch nicht alles gecheckt. So in dem kindlichen innen naiv ist der falsche Ausdruck. Es ist eben nicht naiv. Es ist ein kindlicher Glaube, der von dem Gott alles erwartet. Und irgendwo ging noch weiss, ich habe noch lange nicht alles entdeckt. Ja. Genau. Als verrückte Leben. Eben der Text Lukas 5, 1-11. Das ist der Fischzug von Petrus. Ich habe da auch elektronisch in der Lutherbibel das so überschrieben. Ist so übertitelt. Und ich lese doch das einfach mal so, dass wir wissen, um was es geht. Das ist eine Geschichte, du kannst die Ohren zumachen, das hast du schon 10-mal gehört. Und dann kannst du sagen, nein, Vater, erzähl mir sie noch einmal. So, es begab sich aber, weißt du denn, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen, und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst, und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Das ist der bekannte Text. Die Szene, denke ich, muss man sich mal vorstellen, was da eigentlich abgeht. Also, das sind völlig frustrierte Fischer, die ihre Netze nach einer Nacht, als sie nichts gefangen haben, müssen ausladen und putzen. Und dann ist nebendran so ein Wanderprediger. Und hat so eine Schar Leute um sich und tut das in der Weisheiten weitergeben. Und es hat dann viele so Wanderprediger gegeben, so wie es heute ja auch so viele so Sektengruppen gibt. Also, weißt du, so Gemeinschaften, Freikirchen, oder? So. Es hat viele so Wanderprediger gegeben. Es gibt ja auch heute Leute, die finden, ja, die würden gescheiter etwas Anständiges schaffen, oder? Als da so viel Zeit mit denen zu verbraten. Und ich stelle mir vor, das ist für die Fischer, das ist ein krasses Bild. Also hier sind Leute, die haben krampfen die ganze Nacht und da ist einfach einer am Predigen oder so seine Lebensweisheiten weitergeben. Und dass ich in so einem gestandenen Mann so einen Gedanken hochkommen könnte, das ist schon wieder so einer, der nur von Spenden lebt. Oder? So, weißt du, wir sind noch sehr, die das Geld wirklich verdienen. Hast du das noch nie gehört? Also, das sind zwar vielleicht halt ein bisschen kultivierter, aber so in ländlichen Gebieten, also das habe ich schon gehört, weißt du, so. Das ist einer, der, da, weißt du, der hockt eigentlich nur den Sommer da in seinem Büro und hat so ein bisschen Gespräche mit ein paar Leuten und arbeitet eigentlich nur am Sonntag und lebt von den Spenden, oder? Weißt du, ich arbeite wenigstens etwas Anständiges, oder? Das ist eine wahnsinnige Frechheit. Und das ist so die Szene, oder? Das ist so ein Schmarotzer, der von Spenden lebt. Und dann passiert, wenn man das von dieser Perspektive her anschaut, passiert etwas ganz Eindrückliches. Der Wanderprediger, so wie der Text hier ist, kann man davon ausgehen, dass der Petrus den noch nie gekannt hat. Der sagt ihm, steigt zu ihm ins Boot, sagt, fahr raus. Also da ist etwas ganz Gewaltiges passiert. Also das heisst, von dem Mann aus muss etwas gegangen sein, was die gestandenen Fischer überzeugt hat, die todmüde sind. Jetzt fahren wir noch einmal raus. Und als erstes hilft er ja nicht fischen, oder, sondern er predigt vom Boot aus. Das ist ein Affront. Weißt du, ich weiß nicht, wer von euch Handwerker ist, aber wenn er so einen Tag lang krampft hast und willst deine Bude zumachen. Und musst du dir mal vorstellen, dann kommt da noch einer und will noch so ein bisschen seine Lebensweisheiten weitergeben. Und du bist da müde und willst eigentlich heim und unter Dusche und endlich etwas zur Nacht und so. Das ist mega krass. Und da passiert für mich etwas enorm Erstaunliches, dass der Petrus lässt einfach rein ins Boot. Dass er muss. Er muss total beeindruckt sein von diesem Mann. Und was ist denn reinlassen ins Boot? Und das ist ja sinnbildlich. Das Boot, das sich Gemeinde nennt, gibt es so einen alten Kirchenchoral. Und Das Boot ist ein Bild für meinen Lebensbereich, für mein Leben, für meinen Einflussbereich, für dort, wo ich autorisiert bin, wo ich etwas zu sagen habe. Und dass der Petrus Jesus in sein Boot hineinlässt, finde ich, das ist ein mega Schlüssel. Also, und wir sagen, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen. Und das kann man hier daraus herausnehmen, oder? Also, Jesus reinlassen, ins Leben reinlassen. Und hier lässt er ihn rein, als jemand, der völlig frustriert ist. Und er weiss eigentlich nicht, wer der Jesus ist. Und hat er gehört, als Wanderprediger wirken. Und lässt ihn rein in seinen Einflussbereich rein. Einfach so, in seine Berufswelt rein. Und so banal, dass das mal tönt, aber es dünkt mir, das ist eine Frage, die wir uns gegen wieder müssen stellen. Ist er wirklich, darf Jesus wirklich zumindest in mein Boot rein? Und ich habe es bewusst überzeichnet, dass ihr versteht, was ich meine. Jesus kommt manchmal auf eine Art und Weise, wo wir finden, das ist vielleicht ein bisschen lächerlich. Versteht ihr, was ich meine? Weißt du, er offenbart sich manchmal durch ganz einfache Menschen, durch völlig einfache Situationen. Dort, wo wir kompetent sind, meine Kompetenz, dann kommt er daher und ist ja nicht Fischer, oder? Hat ja keine Ahnung vom Fach. Also, in dem Sinne finde ich, ist eine enorme Spannung, wie mal, ich weiß gar nicht, ob ich es durchbringen kann. Was erwarten wir, wenn wir sagen, Herr, offenbart du dich. Was erwarten wir? Weißt, wie erwarten wir das Wirken von Gott? Und wir sind extrem eventorientiert. Wir sind extrem starrenorientiert. Wir wollen Grösse sehen. Wir wollen Leute, die Bühnenpräsenz haben. Sagen das jetzt einfach so, ihr seid alle anders. Aber hier passiert für mich ein wirkliches Wunder. Ich bin überzeugt, dass Gott jedem von uns schon x-mal begegnet ist und wir haben es nicht gemerkt. Weiter, kommen wir mit. So, einfach weil er kommt eben nicht als der, den wir erwarten. Oder? Die Juden haben ihn gekreuzigt, weil er nicht als der gekommen ist, was sie erwartet haben. Weil ihr Bild war, der König, der kommt, der wird die fremde Besatzungsmacht rausschmeissen. Und er wird eine neue Regentschaft aufrichten und eine Regentschaft, die uns allen wohl geht. Das war ihr Bild, oder? Wenn das Reich hineinbricht, wird das einer sein, der wird garantiert nicht auf einem Esel auf Jerusalem reiten, der wird, weißt du, auf einem wirklich wunderschönen Schimmel, oder? Der wird in einer Kutsche, der wird mit Kronen und allem. Und sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben ihn nicht erkannt, weil er nicht dem Bild entsprochen hat, das sie in sich hatten. Und schon da braucht es ein Rebooting. Erkennen wir den König? Ich erzähle die Story gegen wieder, als ich Theologie studiert habe. Haben wir bei uns im Hauskreis einen Mann gehabt, einen Bauer. Ganz ein einfacher Mann. Und manchmal bin ich dann zurückgekommen vor einer Vorlesung und der Hauskreis hat schon angefangen gehabt, und dann habe ich irgendetwas so obergescheites natürlich gehört gehabt, an der Uni. Und hat das ja irgendwie noch müssen verarbeiten und dann vielleicht diesen armen Leuten noch die Weisheiten weitergeben. Und er ist einfach so da angeguckt und hat mich angeschaut und angeschaut. Und dann hat er jemand gesagt, Martin Gell, eigentlich ist es doch so. Völlig, und ich weiss nicht mehr genau, was es der, was er da gesagt hat, aber ganz einfach. Und er hat mich so manchmal auf den Boden zurückgehabt. Ein geerdeter Bauer, sie so oft geerdet, oder so mit der Scholle verbunden, weißt du, wo irgendwo die gesehen, die Sachen wachsen, die wissen, du gesagt hast, ist nicht morgen schon Ernte da, weißt du, du brauchst Geduld. Und in diesem einfachen Mann ist mir so manchmal Jesus begegnet. Nicht im Theologieprofessor. Also es hat einen gegeben, der mich wirklich sehr berührt hat. So, gut. Einfach, dass ihr es ein bisschen versteht. Hey, weißt, erkennen wir den Jesus, auch wenn er nicht diesen Bildern entspricht, die wir von ihm haben. Und dann sagt Jesus, hey, Petrus, fahr nochmal raus. Der Mann, der keine Ahnung hat von Fischen, auf den lässt er und sagt, Herr, wenn du das sagst, mach es. Und dann passiert ja etwas, der Petrus erlebt ein Wirtschaftswunder. So, der hat noch nie so viele Fische gefangen. Das ist ein absolutes Wirtschaftswunder, würde man heute sagen, oder? Und dann merkt er, jetzt geht hier etwas ab, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Jetzt gehen ihm buchstäblich die Augen auf. Und dann sagt sie, ich bin ein sündiger Mensch. Und das heisst, der Petrus merkt, wer vor ihm ist. Plötzlich. Und wenn du merkst, wer vor dir ist, wenn du merkst, jetzt ist der Schöpfer vom Universum vor mir, dann kannst du nicht mehr anders. Dann hat keine Predigt über das Rauchen und Alkohol und Drogen oder und Pornosucht, nichts. Steht nichts da. Ich bin ein sündiger Mensch. Das heisst, im Angesicht von dem König, von allen Königen, erkennt er, ich lebe nicht schöpfungsgemäß. Sünder heisst, ich verfehle das Ziel. Ich lebe nicht so, dass ich das Ziel von meinem Leben wieder erreichen werde. Bestimmung werde ich nicht erreichen. Ich lebe völlig neben den Schuhen. Ich lebe total unter meinem Wert. Und das ist so krass, dass er ihm sagt, hey, geh weg von mir, weil ich halte das nicht aus. Und das ist für mich ein weiterer Punkt. Der erste war, wenn wir Bilder in uns haben, wie der König muss wirken und sein, erkennen wir ihn oft nicht. Und der zweite ist, wenn uns die Augen aufgehen, dann wirst du dir das Gerechte bewusst, wo du stehst, also wer du bist und wer er ist. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir haben einen kumpelhaften Umgang mit Jesus. Und natürlich ist es so, er sagt, ihr seid meine Freunde. Natürlich hat er uns herzlich lieb. Natürlich hat er sein Leben hergegeben für uns, aber er ist der König von allen Königen. Und diese Dimension, weißt du, in einem Land, wo so Demokratie besessen ist, wie wir Schweizer, wo keiner den Kopf ein bisschen höher darf als der andere, weil du sonst gerade mit dem Rasenmäher drüber gehst, oder? Für das alles schön wieder ausgewogen ist. Wir haben Schwierigkeiten, Königsherrschaft anzunehmen. Wirklich. Und Jesus ist wirklich König. Er ist Herr von allen Herren. Er ist der Schöpfer vom Universum. Er ist das A und O. Er ist in sich heilig. Er ist fehlerfrei. Er ist so leicht, dass allein seine Gegenwart in uns so viel wird als Licht bringen, dass das nicht zum Aushalten ist. Und es wäre uns allen mega peinlich, wenn das sichtbar käme. Darum die Reaktion von Petrus ist völlig klar, nicht gang weg von mir. Es ist nicht zum Aushalten. Und ich behaupte, wenn wir nicht Jesus als den König wieder neu oder das erste Mal entdecken, wird das nicht passieren. Ich habe ein Gespräch gehabt, diese Woche mit einem jungen Mann, der in einer Lobpreisband ist, der eigentlich ein grosses Herz hat für Anbetung, hat sich verliebt in eine Frau, die mit Jesus nichts anfangen kann und ist jetzt mit der schlichtweg einfach ins Nest, sagen wir es mal so, oder? Und wir reden zusammen und jedes Mal im Gespräch kommen wir an den Punkt, dass er sich entschuldigt gemacht. Aber dann sagt er, ja, überlegen wir das noch, wie wollt Buße tun. Das ist so krass. Wenn du eine Offenbarung hast von Jesus, dann wird dir genau das passieren, was in Petrus passiert ist, und dann überlässt du es nicht mehr. Weil du kannst nicht mehr, du haltest es gar nicht aus. Entweder geht Jesus weg oder du kehrst um. Das ist der König. Es geht um ein neues Reich. Es geht darum, dass durch dich und durch mich offenbar wird, dass es heisst, teilt sie von dem Königreich. Und der Wolfgang hat das so schön gesagt, dass es ist eine Verfassung, also jedes Reich hat eine Verfassung, der Wolfgang Simson haben wir letzte Woche gehört. Und wir lesen die Bibel manchmal eben wie, wenn es eine Empfehlung wäre. Aber es ist todernst. Wirklich, also Sünde bringt uns um. Es bringt uns um. Es raubt uns jede Lebenskraft. Es trennt uns von Gott. Es ist echt kein Ammenmärchen. Das ist wahr. Und das... Ich habe den Mann nachher gefragt. Er hat mir gesagt, ich habe Jesus gefragt, was denkst du zu unserer Beziehung? Dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, warum musst du das eigentlich noch fragen? Das weisst doch, was er denkt. Und er sagt, ja, eigentlich schon, aber vielleicht ihm noch etwas anderes. Er sagt, hey, du, hallo? Und Jesus sagt im Vater, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Also du bist nur mein Freund, wenn du tust, was ich dir sage. Das ist ein völlig krasses Bild. Oder? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Oder eben beim Missionsbefehl, Matthäus 28, oder? Geht, macht zu Jünger alle Völker und lehrt sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Es ist so krass. Und hier kommt ist wirklich die Frage, mache ich, was er mir sagt? Und zwar in jedem Bereich, in jedem. Und hier ist es ein Bereich, wo der Petrus kompetent ist. So, es gibt so viele Bereiche, wo wir denken, hier weiss ich, wie es geht. Dann muss ich mir von dem Gott gar nichts sagen. Und er lässt sich das sagen. Also der Petrus kommt ja manchmal ein bisschen schlecht raus, so unter den Jüngern. Er war ein Choleriker und ist Herr, du, ich komme mit, bis ich bin tot. Und dann hat er dreimal verleugnen und dann tut man ein bisschen über ihn grinsen. Aber dieser Mann macht mir Eindruck. Der macht mir echt Eindruck. Also, der ist ein wirklich wetterfester Fischer und lässt sich von einem Wanderprediger sagen, was er mit den Netzen machen soll. Also das ist... Hey, das ist eine Weltbotschaft. Ich weiss nicht, wo du deine Fach- und Sachkompetenz hast. Aber ich merke einfach, dort, wo wir uns stark fühlen, sind wir manchmal total zu fürs Reden von Gott. So, weil da sind wir ja kompetent. Der John Molinde hat, als er mal bei uns war, hat gesagt, er sei so erschüttert, viele Christen kommen zum Glauben, vertrauen ihr Leben Jesus an, aber ihre ganzen Lebenslösungsmuster weiterführen, wie sie gängig haben. Also wir fahren auf der gleichen Schiene weiter, wie vorher. Und es ist wirklich eine totale Wandlung. Das heisst, überall darfst du jetzt sagen, was gilt, Herr. Überall. Und musst mal dein Gebetsleben ein bisschen anschauen. Wo bittest du Gott um Führung? Ich behaupte, das ist vor allem dort, wo du dich hilflos fühlst. Und jetzt bin ich ganz eklig. Also da bist du gegen noch ein bisschen König. Weißt du, dort, wo du stark bist, weißt du ja, wie es geht. Oder? Ich habe mir ein Gebet angewandt, wo ich Gott ging und bitte, morgen schenke ich mir heute einen wachen Geist. Für das ich im Geist erkenne, was du mir sagen willst. Dass ich es fassen kann. Schenke mir einen wachen Geist. Meine Seele ist manchmal ziemlich flippig. So, die ist manchmal ein bisschen hoch und tief und manchmal deprimiert. Und das ist nicht gut, wenn die mich führt, dann kommt es nicht gut. Lass mich wach sein im Geist, für dass ich das verstehe. Und dann geht ja die Fischzugsgeschichte, nimmt eine überraschende Wende. Und zwar, dass Jesus die Männer rausholt aus dem Boot. Respektive, es steht gar nicht explizit da. Er sagt dem Petrus nur, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Und für alle drei ist wie klar, jetzt geht es um etwas Neues. Und das ist für mich ein Schlüssel. Wir brauchen so Begriffe von, eben, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen, ich habe mich bekehrt. Und das heisst, er ist Teil geworden von meinem Leben. Er darf jetzt da auch mitreden, oder? Das ist doch immerhin schon etwas. Aber es geht Jesus um etwas anderes. Er kommt in mein Boot hinein, offenbart sich, zeigt sich, wer er ist und ruft mich in sein Reich. Habt ihr das verstanden? So. Das heisst, ich muss aus dem Boot aussteigen. Ich muss wirklich raus. Aus meinem Gewohnten, aus dem, wo ich es im Griff habe, das, wo ich beherrsche, ich muss aus dem raus. Er ruft mich aus dem raus. Und Heimer kommt wieder mit dem Jesus als Lebensoptimierer, als wichtige Option, der dir schon noch hilft, der Schiffchen in den Sturm kommt. Oder Heimer das Boot verlassen und sagen, Herr, weisst du, dort wo du gehst, dort will ich sein. Dort wo der Weg, wo du mich führst. Ich sage bei uns den Leuten wieder, such dir nicht zuerst einen Job oder einen Ort, eine Wohnung, wo du kannst sein kannst, sondern frag den Gott, wo willst du mich haben in diesem Land? Oder vielleicht gar nicht in diesem Land. Weißt du, wo willst du mich haben? Ich weiß nicht, ob wir das realisieren. Also, mir dünkt, so vieles entscheiden wir eigentlich ohne ihn. Und bitte noch mal sagen. Aber wenn er der König ist, wenn er der Herr ist, wenn ich Teil bin von seinem Reich, dann folge ich ihm nachher. Und das kann sein, dass er sagt, hey, jetzt verlässt du diesen Ort, jetzt gehen wir dort her. So, der H.P. Nüsch hat mal so erzählt, vielleicht kennt ihr ja die Story, dass er so ergriffen war von dem Jesus, der das geschnallt hat. wenn ich dem wirklich nachfolge, dann kann mich überall herführen auf dieser Welt. Nein, der betet her, überall her, aber nur nicht auf Japan. So, er hat gesagt, er könnte es nicht sagen, einfach ein Gräuel gehabt, dass er auf Japan müsste. So. Und dann sind die geschnallt, oder? Und er sagt, Gott hat seine Ängste so ernst genommen, dass er effektiv nie auf Japan haben müssen. Aber er ist die ganze Weltgeschichte umgechattet. Und bis heute, oder? Der Mann, das ist eine enorme Dynamik in dem HP. Und folgen wir, weißt du, sind wir verrückt ins Reich, oder? Es versetzt heisst, wir sind versetzt vom Reich der Feister ins Reich vom Sohn. Das ist eine andere Dimension. Und das irgendwo anfangen merken, du, hey, ich lebe hier so, dann begegnet mir Jesus, und das ist noch interessant, wenn der mir begegnet, hat er mir ja alle Sünden gezahlt, das ist noch ganz ein gutes Gefühl. Und dann bin ich vor allem errettet bis in alle Ewigkeit und kann dann wunderbar jetzt meine Karriere planen und wissen, ich habe die beste Lebensversicherung abgeschlossen. Aber es ist ganz etwas anderes. Er sagt, jetzt musst du die ganze Planung aufgeben. Jetzt bin ich der die Pläne macht. Ist das so bei uns? Ruft, ich gehe raus, wirklich aus ihrem Boot raus und zeigt ihnen eigentlich, nachher nicht, dann steige ich dem Morgen auf die Dimension vom Reich. Der Keith Warrington hat das Buch geschrieben, das Reich Gottes, und daraus wird das Zitat bringen. Was bedeutet Umkehr? Fragt er da. Am Anfang steht die Erkenntnis, wo ich oder wir Gott widerstanden und entgegen seiner Herrschaft gelebt haben. Ich erkenne, was ich falsch mache. Das ist die Überführung von Sünde. Dann aber muss es tiefer gehen. Gott muss mir mein eigentliches tiefes Lebensmotiv offenbaren. Für was lebe ich wirklich? So jetzt, für was lebst du wirklich? Was ist dein Lebensmotiv? Und jetzt wird er eklig. Dabei handelt es sich immer um irgendeine Form von Selbstverwirklichung. So. Ja, es ist Freitagabend und 9 Uhr. Hey, das ist eine krasse Aussage. Was ist das ist eigentlich ein Lebensmotiv. Das, was die macht zu planen, was die Antriebskraft ist, jetzt ist hier das ausgestiegen, gell? Was ist es, wo du irgendwie darüber brütest? Leute, in meinem Alter merke ich, da ist zum Beispiel die ganze Altersvorsorge. Ist ein starkes Thema. Also hast noch 10 Jahre und fängst an zu rechnen. Ich bin 55, dann hat er so. Wie viel Renten bekomme ich denn? Was könnte ich machen, um das noch zu toppen? Und wenn das das Lebensmotiv ist, da geht es irgendwo darum, dass ich hier selber noch her bin. Also ich finde das ganz, ganz eine steile Frage. Also Gott offenbart mir, heisst das eigentlich, zeigt mir, das Teufel, mein Teufel Lebensmotiv, für was lebe nicht wirklich. Dabei handelt es sich immer um irgendeine Form von Selbstverwirklichung. Die Wurzel meiner Selbstbestimmung und die Wurzel meiner Rebellion gegen Gott. Sie ist der Götze, dem ich diene. Angesichts dessen entscheide ich mich, umzukehren, dieser Selbstbestimmung zu widersagen und mich Gott und seiner Herrschaft unterzuordnen. Das ist Buße. Ist so einfach. Und also da einfach, das muss ich mal in die reinnehmen, die Frage. Also, was ist das eigentliche Lebensmotiv? Was ist es? Und es geht, weißt du, wenn wir von Sünde reden oder von Buße, dann redet man viel von, ja, rauchst du oder von die harmlosen Sachen eigentlich, oder? Aber es geht um etwas grundlegend anderes. Was ist die treibende Kraft in meinem Leben? Was ist das eigentliche Lebensmotiv? Wo wir so 20 waren, da sind alle, die wirklich etwas drauf hatten, in Latzhosen und Halszockeln rumgelaufen. Und ich und meine Frau, wir hätten so, weil wir uns trauen. So, und da hat die Verwandtschaft gefunden, also das könnt ihr jetzt wirklich nicht. Aber, und wir sind auf der Strasse, ich habe Demos geholfen organisieren und habe als junger Lehrer mich eingesetzt, dass man die blöden Tigerflugzeuge nicht anschafft und mit jedem Tigerflug, mit dem Geld von jedem Tigerflugzeug könnte ich Afrikas Urwaldspital finanzieren. Habe das dummerweise im Teufel im Tal einer Schule erzählt. Und das hat man dann können, ein Patententzugsverfahren an Hals gekämpft. Und ein Fischen, also ich bin fischiert worden. Ich habe nicht gemerkt, dass der Oberlehrer von diesem Schulhaus ist, Offizier war bei der Abwehr. So, Wahnsinn. Und aber wir haben für etwas gelebt. Wir haben gewusst, also wir kommen jetzt und wir verbessern jetzt die Welt. So, und dann sind die Granny Smith Äpfel von Südafrika. Oder, und dann sind ich und ein Kollege, wir sind auch durch Migranten gehabt und sie die demolieren. Und alles Wüsten. Und dann haben wir ein Plakat verteilt, das sind die Gift und alles Mögliche. Wahnsinn, das ist wirklich, das ist so ideal, oder? Wirklich so. Genau. Und haben uns mega gut gefühlt dabei. Und also das, was dann das Patententzugsverfahren gelaufen ist, hat es mir schon ein bisschen gekribbelt. So. Aber es hat mir auch wohl getan. Ich dachte, so, jetzt, weißt du, diesen elitären Säck, oder weißt du, jetzt hast du offenbar da. Hast doch etwas bewegt, oder? Dass die dermassen in die Sätze kommen. Aber das ist Rebellion. Und heute begegnet mir eine andere Kultur. Wir waren auf diesem Zeltplatz, eben eine junge von unserer Gemeinde, eine junge Family, die dort ist. Dann haben wir die gefragt, warum seid ihr dort? Dann sagt ein 32, 30-jähriger Mann, sagt, weißt, das ist so, das gefällt mir, weißt, auf diesen Liegestuhl, weißt du, das ist mein Platz. Nein, das macht einen Witz, oder? Weißt du, so. die haben mit 30 ein Häuschen gekauft, haben zwei Kinder. Dann, als wir so jung waren, das waren die Vödli-Bürger. Verstehst du? Dann merke ich, jetzt kommt eine Generation von Vödli-Bürgern. Aber nein, habe ich gemerkt, nein, das ist beides genauso eigentlich, weißt du, schräg. Es ist, wir haben gemeint, das ist jetzt das Leben, das ist das Motiv. Du musst auf die Straße, du musst Demos machen, du musst alles, was Polizei ist, ist sowieso schräg und du musst dich ja einfach dagegen wehren und das schon fahren, da dazu gehört natürlich. So, einfach das war es gewesen, oder? Und heute merke ich, bei der jungen Generation, die sind viel eher wieder auf gesichert, auf brav, auf das Haus haben, So. Oder? Es ist wieder so. Und in allen meinen. Also, der hat mich Gott wirklich offenbar. Ich habe wirklich einen Moment lang gedacht, dass mit uns ist noch etwas los gewesen. Und dann zu merken, was ist das eigentliche Lebensmotiv? Weißt du? Und in dem Sinne kommt etwas vom Lebensmotiv für ihn. Und mir hat ein Freund mal gesagt, zeig mir deine Agenda und ich sage dir, wer du bist. Die Sprüche kennen dir alle. Zeig mir wie deine Geldflüsse und ich sage dir, wer du bist. Zeig mir deine eben Jahresplanung oder weiss ich, also die Kleiderschrank vielleicht auch, weiss ich nicht, aber einfach, was sind unsere Lebensmotive und sind wir wirklich, weiss, ausgestiegen, umgekehrt aus diesem Boot raus und sagen, hier, du allein. Du allein. Und eins ist mir völlig klar, also wenn ich Apostelgeschichte lese, dann ist genau das passiert. Das sind Menschen, die wirklich ihr Leben niedergelegt. Und dann gibt es die Geschichte mit dem Hananias und der Sapphira, oder wo sie eben nicht gemacht haben. Die haben wie einen Teil für sich gehalten und das war todernst. Die sind gestorben auf der Stelle, oder? Weil sie einen Teil vom Besitz zurückgehalten haben. Und Jesus ruft uns raus aus diesen Muster raus, aus dieser Art von Leben, aus diesem Gleis raus, aus unseren Planung raus, aus dem raus und sagt, und jetzt kommst du, jetzt offenbar in dir mein Reich. Und dann musst du das wie alles loslassen. Alles. Und hier, Papi, ist ein Schlüssel für was wird passieren in unserem Leben und in unserem Land in den nächsten paar Jahren. Hier ist ein Schlüssel. Hier bitte ich Gott, geh noch wieder. Lass mich das erkennen. Weißt, wo habe ich mich installiert? Ich kann euch sagen, wir haben mittlerweile auch ein Haus gekauft. Und meine Frau ist ein absoluter Deko-Freak. Und richtet ein und weiss ich was. Und hier schäbe ich schick und dort schäbe ich schick. Und so, und das Glück haben wir so herausgefunden, dass das, was ich finde, das würde ich dann in den Entsorgungshof gehören, dass ich das zu ihren besten Teilen gehört. So, das habe ich noch müssen lernen. Ich verstehe nicht ganz alles. Also, wenn bei den Türen die Farbe abgeht, oder, dann fange ich an zu schleifen und streiche sie frisch. Und ich finde, jetzt fällt sie an, schön werden. So, kommt da jemand nachher. So, ist ungehalten. Das ist wie irgendwie Schäbischick. Sie gehört modern. Also, sie hat wirklich ein Flair. Also. Und können wir das loslassen? Weißt, können wir, wenn Gott uns morgen ruft, und sagt, jetzt will ich euch dort haben, können wir das alles loslassen? Und ich kann dir sagen, wir sagen dort viel zu schnell ja. Finde ich. Viel zu schnell. So, es ist vor etwa 2 Jahren ein Wort bekommen, wo jemand gesagt hat, die Zeit ist eben abgelaufen und du musst viel reisen und weiss ich was. Und wir haben das zusammengehört. Und dann habe ich mir gesagt, was macht das mit uns? Das heisst, wir müssen ganz vieles aufgeben, was wir jetzt haben. Gut. Also, auf was dass das rausführt, sehen wir beim Petrus nachher ganz am Schluss noch vom Wirken von Jesus. Johannes 21,18 sagt Jesus und Petrus, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. So, und für alle, die jetzt noch jung sind oder sich jung fühlen, die können denken, wunderbar, das gilt nur für die Alten. So. Aber es ist die gleiche Linie und die Ernsthaftigkeit vom Evangelium, dass wir die verstehen. Es ist nicht einfach, Jesus hat mich erlöst, Jesus hat mich gerettet, Jesus ist mein Heiland, ach, mir ist so wohl. Mir geht es so gut. Ich habe Mühe, ich habe das vorhin Thomas gesagt, mit gewissen Worship-Liedern, und ich hoffe, ich schalte jetzt niemandem auf die Zehen. Was ich brauche, gibst du mir. Kennt ihr das Song? Darum her bin ich bei dir, weil niemand anders bieten kann, was ich her bei dir kann haben. Das ist wie CS oder UBS oder weiss ich was. Weisst du? Oder das ist der beste oder günstige Kredit. Also wir sind bei Migrobank, die hat die teuersten Hypozinsen. Das ist so ein bisschen die Art, oder? Ich kenne den Cousin Dauder, der das Lied geschrieben hat, und ich weiss, dass der nicht so denkt. Aber es gibt so Lieder, die mehr von dir her, weisst du, mehr. Weisst du, ich will ganz erfüllt sein. Weißt du was, dass du schon, du bist völlig erfüllt. Du kannst gar nicht mehr voller werden. Also mit Jesus, mit allem schon. Jesus lebt in der ganzen Fülle in uns. Und das, was wir dann manchmal meinen, ist, dass unsere Gefühle noch ein bisschen besser werden und dass es noch ein bisschen wohler ist und noch ein bisschen wärmer ums Herz und so, aber das ist, die ganze Fülle ist da. Wir haben alles. In Jesus sind verborgen alle Schätze vor Weisheit und vor Erkenntnis. Wir haben alles. Wir haben buchstäblich alles. Und für mich hat Lobpreis viel mit dem zu tun, dass wir die Königsherrschaft von Jesus proklamieren. Dass wir klar machen, wer hier Herr und König ist. Und es geht viel weniger um mich als um ihn. Und je mehr es um ihn geht, desto besser geht es mir. Und je mehr es um mich geht, desto schlechter geht es mir. Die Dimension vom Reich von Gott ist eine andere als das Reich von dieser Welt. In dieser Welt ist es so, du musst sammeln, du musst anlegen, du musst verwalten, du musst horten, du musst für dich schauen, dann geht es dir gut. Im Reich von Gott heisst es, gib und du bekommst. Verschenk dich. Und es geht dir gut. Wer nicht Vater und Mutter hasst, wahnsinniger Satz, kann nicht mehr jünger sein. Wenn wir das griechische Wort anschauen, merken wir, es ist nicht einfach so identisch mit dem Deutschen. Jesus sagt dort, wer die Priorität nicht klärt, wer nicht mich vor die Eltern stellt, kann nicht mehr jünger sein. Und das kannst du auf alles übertragen. Wir haben eine Situation erlebt, wo unsere Kinder in der Schule sind gemobbt worden, weil sie einen so einen frommen Pfarrer als Vater haben. Wirklich. Wirklich. Es war wirklich nicht einfach gewesen. Und das bricht dir fast das Herz. Wenn deine Kinder heimkommen und heulen und erzählen, was in der Schule gelaufen ist, und dann merkst du, jetzt überkommen die auf das Dach, weil ich ein Frommer bin. Und das hat uns wirklich mich selber gekühlt. Und dann kommst du einfach ganz natürlich zur Frage, sollten wir eigentlich weniger radikal sein, für unser Kind zu schützen. Haben wir so zusammen austauscht, ich und meine Frau. Und dann haben wir gesagt, hey, du spinnst es eigentlich. Das ist absolut das Dümmste, was wir machen können. Weil unsere Kinder haben den grössten Gewinn, wenn wir gehorsam sind. Das ist eine mega Herausforderung. Wir wollen gehorsam sein, wir tun keinen Abstrich, nichts. Und wir mit den Kindern darüber geredet und gesagt haben, wir wollen wirklich, wir folgen ein, wir wollen unsere Knie nicht beugen vor dem, wir beugen sie nur vor dem König. Und mein Junior, wir haben Fights gehabt zusammen, ziemlich. Er hat eine wunderbare pubertäre Phase durchlebt. Wir haben wirklich enorm gefeitet. Also, das ist manchmal sehr laut geworden. Und ich war froh, dass wir in einem Bauernhäuschen neben uns gewohnt sind. Und in der heissesten Phase war sogar noch die Wohnung unten zu leer. Also wirklich. Aber es ist ein paar Jahre her, 4, 5 Jahre, ist er zu mir gekommen und gesagt, weißt du, Vati, du machst mir Eindruck. Du bist der einzige Mann, wo ich nicht habe, um den Finger wickeln konnte. Du hast ja so eine Sturheit mir widerstanden. So. Und ich habe ihm gesagt, du, vor ein paar Jahren hat es noch anders getönt. Da hat er nochmal gesagt, du bist so eine Sture. Dann habe ich gesagt, wie ich empfinde das als Kompliment. So, und es war nachher nicht ganz leislich gewesen. Aber einfach der Tür, oder? Und das hilft unseren Kindern viel mehr. Viel mehr, oder? Wenn wir dort dranbleiben und nicht einfach sagen, okay, weil es alle anderen machen, tun wir auch. Genau. Warum habe ich das jetzt nicht erzählt? Ja. Lebst als Verrückte oder als Verrückte? Das ist die Frage. Hast du dich verrückt machen lassen, verrücken aus deinem Reich in sein Reich? Das ist eigentlich die Frage. Das wunderbare, schöne Sonntagsschulgeschichtli vom Fischzug von Petrus ist eine todernste Geschichte. Wo Jesus uns zeigt, kennst du mich, wenn ich so daherkomme, wie du mich nicht erwartest? Hörst du mich als König von allen Königen, dass dir aufgeht, wer du bist und wer ich bin? Und lässt das Boot hinter dir und lässt dich rufen, dass nicht mehr du Herr bist vom Leben, sondern wirklich ich. Und das ist die Jüngerschar, die die Welt hat auf den Kopf gestellt hat. Das ist es. Und das ist nicht soft, die Christ sein. Das sind Radicals. Das sind Menschen, die vielleicht wirklich die Nachbarn manchmal denken, das sind ein bisschen verrückte Typen. So, weißt, die machen noch, die singen noch am Abend, oder? Weißt, wie alle anderen vor einem Kisten hocken, die singen die noch, oder? Weißt, am Morgen um 7 Uhr kommen die schon fröhlich aus dem Haus, die sind wirklich gestört, oder? Weißt, sie verrückte. So, die können sogar einfach ihr Auto einfach so einem zur Verfügung stellen. Die sind völlig anders, komisch sind die. Weißt du, die helfen einfach so, ohne dass man sie gleich fragen kann. Verrückt. Verrückt, weil andere Maßstäbe gelten. Der Chris Tomlin ist da in dieser Anglican Church, wo Alpha Life davon kommt, ist dort Dozent am Institut und der hat eine Story erzählt, genau so eine Story. Das ist, Samstagmorgen kommt einer aus dem Haus, nebenan der Nachbar, völlig am Boden zerstört, deprimiert. Diese hier fragen, hey, was hast du für ein Problem? Und er sagt, jetzt haben wir 2 Wochen in die Ferien wollen. Alles packt, alles parat. Jetzt hat unsere Tochter das Auto zu Schrott gefahren. So, jetzt können wir Ferien vergessen und fertig. Nein, sagt dieser Herr, ist das kein Problem. Wir kommen gut 2 Wochen ohne Auto aus. Die können uns haben. Und er hat die Welt nicht mehr verstanden. Und hat es genommen, die sind 2 Wochen gegangen. Und als sie zurückgekommen sind, kommt er mit dem Portemonnaie daher, fragt, was kann ich dir geben? Sagt er, ich brauche nichts. So, das Auto gehört eh nicht mehr. So. Und dann hat er ein gutes Gespräch und hat er gesagt, jetzt musst du mir das erklären. Dann sagt er, schau, dort, mit den Menschen, wo ich unterwegs bin, habe ich gelernt, nichts gehört mir. Mir ist alles nur anvertraut. Und wie ich mit dem Anvertrauten umgehe, ist meine Verantwortung. Das ist nicht mein Auto, das ist mir anvertraut. Kann ich doch das dir auch gut zur Verfügung stellen. Und das war nicht der Auslöser, für dass der andere sein Herz aufgetan hat. Und die ganze Family nachher ist zum Glauben gekommen. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Das sind Menschen, die aus dem Boot ausgestiegen sind. Da bist du verrückt. Dann verschenkst vielleicht ein bisschen viel, aber immerhin schon zur Verfügung stellen dein Auto einfach so am Nachbarn. Das bewegt etwas. Wir sind aus der Toskana zurück, aus der Ferien, am Abend um 10 Uhr, hatte ich endlich das Auto ausgeräumt. Hier müde, die Stube voll Gepäck, dann läutet es um 10 Uhr am Abend. Ich denke, was ist das für ein Spinner? Oder dann ist der Nachbar vor der Tür, sagt Martin, ich weiß nicht mehr, was machen. Meine 90-jährige Mutter ist die Stegen abgefallen, blutet. Ich weiß nicht mehr, was machen. Kannst du mal schauen? Ich bin allein mit ihr im Haus. Dann bin ich durch und die hat wirklich nicht so gut ausgesehen und gesagt, hey Steven, er ist ein Engländer, ins Spital. Notfallarzt anrufen, Spital überweisen, da ist gar nichts. Er sagt, aber wieso komme ich denn ins Spital? So. Dann musst du überlegen, was du machst. Oder? Also ich wäre so gerne ins Bett. Und dann habe ich gewusst, dass jetzt ist völlig klar, was jetzt angesagt ist. Und ich wusste, wenn ich ihm sage, du kannst meinen Schlüssel haben, kannst unser Auto haben, der ist so nervös, das kommt nicht gut. Er hat mir dann gesagt, ich weiß nicht, dass mal, wo das Spital ist. Und ich sehe, das ist ein Steven. Ich mache den Karrenzweg, ich fahre euch. Dann sind wir in die Notaufnahme und bis irgendwie jetzt Nacht um 1:30 in diesem Spital gekocht. Und das hat das Herz von diesem Mann so bewegt. Das ist so unglaublich. Das hat das so bewegt. Und dann kommt es wieder ganz anders auf mich zu. So speziell. So. Jetzt habe ich eine Heldentat erzählt, oder? Ich kann noch schreckliche Geschichten erzählen von mir, wo ich noch nicht so verrückt bin. Das lasse ich jetzt sein. Aber so die Sachen zeigen mir auf, hey, das ist die Dimension vom Reich. Wenn wir das anfangen aufgeben, weißt, wenn wir unsere Sicherheiten aufgeben, wenn wir das Boot verlassen, wenn wir es rufen lassen, das fällt etwas auf die Bewegung. Gut. Haben wir noch etwas Zeit für auszutauschen? Schon, he? Andreas. Einfach, mir ist wichtig, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wirklich, ist Jesus Teil von meinem Reich oder bin ich Teil von seinem Reich? Das ist die banale Frage. Und es hat. Kannst du aufheichen an der Frage, was ist eigentlich mein Lebensmotiv? Und das wiederum merkst du, wenn du dann über deine Finanzflüsse, deine Agenda, deine Schwerpunkte oder Sätze im Leben nachdenkst. Und es geht nicht darum, dass wir einander anklagen oder uns selber schlecht machen, sondern dass wir wirklich in die Dimension hineinkommen und sagen, Herr, es geht wirklich nicht darum, dass ich mein Reich baue, sondern dass du durch mich kannst dein bauen.